Ja, ich fange einfach mal mit einer Frage an, wenn man das auch auf dem Leinwand hier haben darf. So, wie viele Quadrate kann man gleich sehen? Wie viele sieht ihr? 9, 10, 10, 14, 14, okay, gut. Also natürlich jeden Einzelnen, auch alle zusammen und die vier und so weiter und so weiter. Also das ist einfach mal jetzt ein Aufhänger, um uns darüber nachzudenken, wir sehen die Welt anders. Also wir sehen die Welt ganz anders. Zum Beispiel, ich glaube, ich bin sehr entschieden. Meine Frau sagt beherrschend. Ja, ich bin sehr schnell, manchmal fühlt sie sich überfahren. Bin sehr energisch. Manche finden das autoritär. Sehr selbstbewusst. Andere haben gesagt, arrogant. Ideenreich. Sprunghaft. Ja, großzügig. Verschwenderisch. Ja, einflussreich. Man manipuliert die Leute. Zuverlässig. Unselbstständig. Genau. Pedantisch. Und analytisch könnte sogar auch so ein Bremsklotz sein, um dann überhaupt vorwärts zu kommen. Weiter bitte. Es geht um eine allgemeine Wahrheit, denn jeder von uns ist eine Original. Jeder von uns ist einzigartig. Und das bedeutet auch, dass jeder anders ist als ich. Das vergessen wir. Und dies ist von Gott so gewollt sogar. Diese Vielfalt ist von Gott gewollt. Psalm 139, du hast mich geschaffen, meinen Körper, meine Seele, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Gerade heute Morgen habe ich so online eine Predigt gesehen, da lief der Pastor herum mit so einem Spiegel und hat es die Leute vor den Augen gehalten, sagt, was siehst du? Und natürlich, das, was wir zuerst sehen, sind unsere Fehler. Ja, aber er sagt, nein, du siehst ein Gotteskind, ein Kind Gottes, ein Geliebter Gottes. Du siehst was Wunderbares. Und wenn wir um uns herum schauen, sehen wir lauter wunderbare, einzigartige Menschen. Und das ist gut so. Aber dadurch kommt es häufig auch zum Konflikt. Und ich sage hier, ein Konflikt ist kein Unglücksfall, sondern Konflikt ist wirklich eine Aufgabe. In der Bibel haben wir verschiedene Konflikte gehabt. Fängt gleich am Anfang. Ja, 1. Mose 13, da gab es unter Hirten Konflikte. Ja, also da war Abraham unterwegs, auch mit seinem Neffe Lot, und da war nicht genug Platz denn da für die ganzen Herden, und plötzlich gab es dann da Streit. Nicht nur da, sondern auch schon bei Mose unterwegs in der Wüste gab es Streit miteinander, bis Jethro endlich dahin kam und sagte, hey, du musst andere Strukturen da haben. Da haben sie auch miteinander gestritten. Die Jünger, wer ist der Größte? Ja, man hat miteinander verglichen, statt sich geschätzt in seiner Einzigartigkeit. Ich bin besser als du. Sogar es gab theologische Streit, Apostelgeschichte 15, ein Konzil. Was darf man, was darf man nicht? Wie gehen wir mit den Heidenjuden um oder den Heidenchristen und den Judenchristen? Paulus und Barnabas haben sich so stark gestritten, dass sie getrennte Wege gegangen sind. Und die Bibel sagt nicht, dass das verkehrt war. Und es gab auch Rechtsstreitigkeiten. 1. Korinther 6, die verschiedenen Christen haben die Menschen da vor Gericht gezogen, auch anderen Christen. So, was verursacht unsere Konflikte laut Bibel? Zuerst ganz einfach unser eigenes Ego, unser Ich, unser fleischliches Leben. Ja, wir haben das Problem, unser altes Adam ist immer noch da und regt sich immer wieder und versucht uns dazu zu bringen, da anders zu handeln, als es Gott so gefällt. Wir haben sogar Hass in uns. Nein, ich nicht. Ja, Jesus sagt, wenn du sogar Idiot zu jemandem sagst, ich sag nur Autofahren, dann hast du deinen Bruder nicht nur gehasst, sondern auch im Gedanken schon auch umgebracht. Wo ist unser Übermut? Wo ist unser Stolz? Wo ist unsere Habgier, unser Zorn? Das bringt uns immer wieder dazu, Konflikte miteinander zu haben. Unehrlichkeit, Missgunst, egoistisches Denken und sogar auch Ungehorsam führt alles dazu, dass wir immer wieder miteinander an Konflikte geraten. Das ist einfach biblisch. Das ist leider so. Und nun muss man lernen, damit auch wesentlich besser umzugehen. Ich habe in letzter Zeit ein Buch gelesen, die 5 Sprachen des Verzeihens, Versöhnung, Leben lernen. Also wer auch Gary Chapman kennt, weiß vielleicht von diesen 5 Sprachen der Liebe. Und er möchte uns helfen oder hat mir auch geholfen, ein bisschen mehr und mehr zu verstehen, wie man miteinander umgeht, auch mit diesen Verzeihen. Es gibt verschiedene Herausforderungen, biblische Herausforderungen. Herr, wie oft soll ich nun vergeben? Das ist das, was die Jünger gesagt haben. Herr, wie oft soll ich diesen Mann denn vergeben oder diese Frau? Wie oft, wie oft, wie oft? Reicht denn 7-mal am Tag? Also wenn jemand mir 7-mal auf meinen Fuß tritt, beim 8. Mal werde ich schon irgendwie sagen, tu das nicht mal weiter, tut weh. Und Jesus antwortete sogar 70 mal 7 am Tag. Zu oft. Ich habe darauf wenig Interesse, jemand 490 Mal am Tag, 7 Tage der Woche, 365 Tage im Jahr zu vergeben. Aber das ist unsere Messlatte, was Gott uns hier gibt. Das ist unsere Herausforderung. So, die Bibel sagt sogar, wir kommen denn hin, bringen Gott ein Opfer. Ich sage einfach, wir kommen zum Abendmahl. Und da fällt uns ein, da hat jemand etwas gegen uns. Nicht, dass ich, sondern dass diese Person etwas gegen mich hat. Geh hin, lass alles liegen und bring das in Ordnung, sagt die Bibel. Schon wieder eine Messlatte, was ganz, ganz, ganz hoch ist. Herr, vergib uns, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Beten wir beim Vater Unser, ständig. Meinen wir das wirklich? Haben wir wirklich losgelassen? Oder behalten wir ein bisschen davon zurück? Und Kolosser 3, Vers 13, ertragt einander, vergibt einander, wenn einer gegen den anderen etwas zu klagen hat, bring das in Ordnung. Also immer wieder diese Aufforderung, denn da zu vergeben. Aber was ist Vergebung? Biblisch gesehen haben wir verschiedene Begriffe auf Griechisch. Wir haben wirklich dieses, mein Griechisch ist furchtbar, David hat es viel, viel besser ausgesprochen mit deinem Parakletos denn da. Also Charismomai, keine Ahnung, mein Griechisch war eigentlich nie gut. Das heißt, jemandem Gefallen tun. Das heißt, jemandem gnädig sein, aus Gnade beschenken. Das heißt, jemanden begnadigen, also die Sünde entlassen. Ja, Herr, hab Erbarmen mit mir, ich werde es irgendwann zurückbezahlen. Ja, diesen Knecht, der vor sein Herr kommt, der ihm Millionen schuldet. Und er war ihm gnädig, hat ihm diese Schuld entlassen. Du bist frei. Es kann auch Amphiemie entlassen, wegschicken, erlassen, vergeben, wegsenden. Wir haben diesen Begriff, die Sünde ist so weit wie der Osten von der Westen. Ja, so denkt Gott über Sünde. Ja, so weit wie der Osten vom Westen, tiefste Stelle des Meers, wegsenden. Also es ist weg. Aber wir können auch das andere hier, Aphesis, also Erlass einer Verbindlichkeit oder Strafe, sodass nichts mehr davon übrig bleibt. Ein Verzicht auf Gericht. Ja, unsere Sünden sind getilgt, versöhnt, vergeben. Sünde von jemandem wegnehmen, jemand davon befreien. Lastet kein Schuld mehr auf uns. Denn Jesus Christus hat uns erlöst und vergeben. Nun, das mit Jesus und mit mir, das kriege ich gut hin. Dieses Miteinander, da muss ich noch und vielleicht wie auch ein bisschen lernen, da anders damit umzugehen. So, wenn ich nun wieder zurück zu unserer 5 Sprachen des Verzeihens komme, nachdem wir ein bisschen verstehen, eine neutestamentliche Wortbetrachtung von Vergebung, sehen wir, es gibt 5 Schritte. Wir haben ein Eingeständnis. Wir können wirklich sehr gut und gerne sagen, es tut mir leid. Dann gibt es auch natürlich die Verantwortung. Es war mein Fehler. Dann gibt es eine Wiedergutmachung. Wie kann ich es wieder gut machen? Dann gibt es einen Sinneswandel. Oh, soll nicht wieder vorkommen. Und die Vergebung, willst du mir vergeben? Also diese 5 Schritte sind relativ wichtig, um wirklich zu Vergebung hinzukommen. Bei Gott und auch bei uns Mitmenschen. So, Epheser 4. Seid aber gegenseitig freundlich und barmherzig und vergibt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat. Also wir wissen, Gott vergibt mir unsere meine Schuld, wie ich auch meinen Nächsten vergebe. Aber wie vergibt uns? Johannes 1, Vers 1. Johannes 1, Vers 1 sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Also wieder diese Weglöschen ist damit auch ganz stark gemeint. Verzeihen hat eine gewisse Macht. Wer sich entschuldigt, übernimmt Verantwortung. Ganz wichtig. Übernimmt Verantwortung für sein Verhalten und er bemüht sich darum, sich ganz neu mit dem Schuldner zu engagieren. Ja, es geht darum, sich auch miteinander danach klarzukommen. Gute Beziehungen zeichnen immer wieder diese Bereitschaft, sich zu entschuldigen, zu verzeihen und sich zu versöhnen. Stell mal vor, du bist verheiratet und deine Frau oder dein Ehemann würde immer Buch führen und immer wieder das einem vorhalten. Die Liste wird immer länger. Das geht nicht. Irgendwann ist der Last so erdrückend, dass es dann auseinandergeht. Deshalb sich zu entschuldigen, sich wirklich verzeihen und auch sich wieder zu versöhnen. Ganz wichtig, Vergebung ist nicht immer gleich Versöhnung. Und jede ernst gemeinte Entschuldigung ist wirklich ein Wohltat für ein belastetes Gewissen. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir auch vor Gott manchmal stehen, merken wir, okay, 10% bei mir, 90% beim anderen oder 20% bei mir, aber immer noch ein Anteil ist bei mir und das muss ich vor Gott bringen. So, Schritt 1. Es tut mir leid. Wir haben ganz unterschiedliche Sprachen, wenn es darum geht, einander zu verzeihen. Was der eine für eine echte Entschuldigung hält, ist für den anderen nur eine Art Entlastung. Es gibt einen wunderbaren, schönen Film, Bodyguard. Damals war das mit Kevin Costner und, wie heißt sie nochmal? Whitney Houston, dankeschön. Und meine Lieblingsszene ist so, die zwei Männer in der Küche sind und die schmeißen sich gegenseitig Messern sich um den Kopf und damit war es danach auch gegessen. Also die haben sich gegenseitig ausgesöhnt, ohne ein Wort zu sprechen. Manchmal können Männer das, manchmal. Manchmal muss es doch anders ausgedrückt werden. Es muss gesagt werden, vielleicht muss was geschrieben werden, vielleicht muss irgendwie ein Wort gefunden werden, um das jetzt hier zu artikulieren. Denn hier geht es dabei um ein Eingeständnis. Ich habe hier irgendwas nicht richtig gemacht. Die Sache tut mir selbst leid an. Hat es mir leid getan, wirklich? Da frage ich mich und frage ich uns manchmal. Ich habe irgendwann mal gelernt, ich liebe dich, weil zu sagen. Meine Frau findet das meistens ganz gut. Ich liebe dich, weil. Und jetzt zu hören, warum ich sie liebe. Stell mal vor, du sagst, es tut mir leid, weil. Und wirklich Details geben. Details geben, warum dir deine Schuld bewusst geworden ist. Es tut mir leid, aber. Da kannst du gleich den Anfang vergessen. Ja, ich tut mir leid, aber, und dann kommt eine Rechtfertigung, das ist keine Entschuldigung. Das geht nicht. Ja, wir dürfen diese Entschuldigung nicht in einen Angriff umwandeln. Tun wir leider manchmal. Es tut mir leid. Sind wir bereit, überhaupt diesen ersten Schritt zu gehen und da einfach zu sagen, warum es mir leid tut? Dann können wir zum nächsten Schritt kommen und wirklich sagen, es war mein Fehler. Das heißt, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für sein Handeln. Das fällt manche von uns leichter und anderen von uns schwerer. Ich habe den Fehler gemacht, denn niemand ist ohne Fehler. Ja, nobody is perfect. Jeder hat irgendetwas und unreife Menschen werden versuchen, ihre Fehler irgendwie abzudecken, zu vertuschen. Reife Menschen sagen, hey, tut mir leid. Wir waren gestern beim Nordwestbund Delegiertentagung und dort war Matthias Pache aus der Hamburg-Südgemeinde und die haben gesagt, die werden jetzt zwei Gottesdienste dann anfangen, die wachsen so stark und das ist echt schön. Und die sagen, hey, wir werden Fehler machen, wir werden dich korrigieren müssen, sei mit uns bitte gnädig. Und das ist wichtig, diese Einhaltung, dieses Bewusstsein, hey, wir sind nicht perfekt und niemand unter uns ist perfekt und niemand wird alles genau perfekt machen können. Sei miteinander gnädig. Ich mache auch Fehler. Und dazu zu stehen. Wir alle machen Fehler, aber diejenigen, die wirklich Schaden anrichten, sind jene, die nicht diese Fehler eingestehen wollen. Doch, ich habe recht gehabt. Und damit hat man den ganzen Prozess der Vergebung und Versöhnung blockiert. So mein Fehler, Verantwortung. Verantwortung übernehmen. Und nun überspringen wir Punkt 3 so häufig. Wie kann ich das nun wieder gut machen? Diese Bemühen um diese Wiedergutmachung. Ein Wiederausgleichen von dieses entstandenen Nachteils. Etwas gegen dieses, es tut mir leid, durch mein Verhalten, was da entstanden ist, will ich was in Ordnung bringen. Nun, wir haben bei Jesus Christus dieses wunderbare Geschichte, dass er für uns am Kreuz bezahlt hat. Ja, das heißt, wir kommen zum Vater, Vater, vergib mir. Wiedergutmachung war schon durch Jesus geschehen. Kostet uns nicht, das ist Gnade. Es darf nicht billige Gnade werden. Nun aber in unserem Miteinander, da müssen wir lernen, manchmal Dinge wieder gut zu machen. Es gibt bei der anonymen Alkoholiker die verschiedenen Schritte, die man durchgeht, um dann wieder auf die Füße zu kommen, um da wieder clean zu sein, um wieder dann trocken zu sein. Und ein Schritt dabei, und das ist echt interessant, ist Wiedergutmachung. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt, den wir da tun. Was kann ich tun, um meine Aufrichtigkeit zu zeigen? Wir springen sehr stark zu, oh, tut mir leid, vergib mir, und vergessen diesen Weg, da durchzugehen. Den Weg, das eigene Schuld zu bekennen, der Weg der Wiedergutmachung denn da zu sein. Der Beweis dafür, dass mir was an dieser gespannte und verspannte Beziehung liegt. Eine ernst gemeinte Entschuldigung beinhaltet auch dieses, wenn irgendwie möglich, diesen Schaden zu beheben. Und da muss man immer wieder vor Gott und vor sich selbst fragen, was kann das so sein? Was kann das sein, um das wieder gut zu machen? Und das ist das nächste Punkt, was auch für mich wichtig ist. In dieses Verzeihung, in dieses Bitte um Vergebung muss auch dieses drin kommen, es soll nicht wieder vorkommen. Wir können nicht billige Gnade bei Gott haben, zu sagen, Gott, vergib mir meine Schuld, denn ich werde morgen das wieder tun. Das geht nicht. Das geht nicht. Wie kann Gott uns vergeben, unsere Schuld, wenn wir es gleich wieder tun werden? Das heißt, wir bleiben, wie erst Johannes es so sagt, in der Sünde drin. Und da ist Gottes Vergebung nicht. Wir müssen aufhören und das nicht mehr tun wollen. Und das ist ganz wichtig, dieses Sinneswandel. Ja? Ich habe hier etwas verkehrt gemacht und ich möchte Dinge ändern. Umkehr, kehrt um, sagt Petrus in seiner Pfingstpredigt. Immer wieder jetzt hier umkehren. Umkehr ist der wichtigste Schritt auf dem Weg von der Entschuldigung bis hin zu Heilung. Und Gott möchte Beziehungen wiederherstellen und auch heilen. Ein Bekenntnis zu Änderung ist im Gegensatz zu Reue auf die Zukunft gerichtet. Ich fahre mit meinem Auto unterwegs, ich fahre 100, wo 80 erlaubt ist, und es macht bling. Ich bereue, dass ich 100 gefahren bin, weil ich erwischt wurde. Ja, ich bereue es, weil ich erwischt wurde. Und ändert sich mein Verhalten? Vielleicht nicht. Da ist kein Umkehr drin. Merkt ihr diesen Unterschied? Ich fahre immer noch und hoffe nicht nächstes Mal oder wenn ich weiß, dass ein Fest installiert ist, dann fahre ich da bewusst langsamer und so weiter und so weiter. Also Umkehr hat etwas mit der Zukunft zu tun. Ja, also ich werde es nicht mehr so machen. Reue heißt, ich wurde in der Vergangenheit erwischt. Ganz, ganz wichtig für mich. Und jetzt, vielleicht ist es für uns hier ungewöhnlich, aber dennoch, gerade es soll nicht wieder vorkommen, braucht viel Geduld von beiden Seiten und sogar einen konkreten Plan. Schritt 1, 2, 3, 4, damit man da hinkommen kann. Miteinander Dinge abzusprechen. Miteinander Dinge da auf diesen Weg zu gehen. Also das Krasseste ist immer wieder in der Eheberatung miteinander dann zu überlegen, wie der andere nicht mehr verletzt wird von dem, was der eine getan hat. Und immer wieder. Und er möchte oder sie möchte es nicht mehr tun. Und da miteinander daran zu arbeiten, damit wieder Vergebung und Versöhnung geschehen kann. Denn man kann jemanden nicht vergeben, wo es immer wieder Schaden zugefügt wird. Also wenn jemand mir anlügt und sagt, tut mir leid, und nächsten Tag wieder anlügt, tut mir leid, und nächsten Tag immer noch anlügt, tut mir leid, ich kann keine Vergebung aussprechen. Ich kann diese Person noch nicht vergeben, weil immer wieder das noch passiert. Da muss ein Sinneswandel geschehen und der Wille sein, das nicht mehr zu tun, damit auch ein Loslassen, damit eine Vergebung dort ausgesprochen werden kann. Aber solange dieses permanente Wehtun immer noch da ist, ist das im Grunde unmöglich, Vergebung da wirklich auszusprechen und zu erleben. Dann kommen wir zu diesem Punkt. Punkt 5. Willst du mir vergeben? Ja, also ich bekenne meine Schuld, ich mache irgendwie Wiedergutmachung. Ja, also und jetzt komme ich hierhin, nachdem ich meine Verantwortung übernommen habe. Willst du mir vergeben? Und wer um Vergebung gebeten werden will, sehnt sich danach, die Beziehung vom Grund auf wiederherzustellen. Haben wir überhaupt diesen Wunsch, Beziehungen wiederherzustellen? Wir sind Geschwister vor Gott. Wir müssen irgendwie miteinander hier klarkommen. Die Bitte um Vergebung zeigt, dass man erkannt hat, in der Schuld des anderen zu stehen. Oh, das tue ich nicht so gern. Ich stehe nicht in der Schuld des anderen. Es fällt mir schwer zu sagen, vergib mir, weil ich gesündigt habe, weil ich fehlerhaft war, weil ich versagt habe. Aber diesen Demut muss man haben. Man legt damit die zukünftige Beziehung in der Hand desjenigen, an dem man schuldig geworden ist. Kannst du mir vergeben? Und Vergebung heißt, Vertrauen wiederherzustellen. Das ist das, was passiert in Konflikten. Der Vertrauen ist futsch. Und dieses Vertrauen kann erst wieder auch wachsen, noch eine gewisse Zeit. Passiert das wieder, passiert es nicht mehr. Ah, eine Veränderung. Ja, da kann ich lernen, wieder neu zu vertrauen. Vertrauen, Vergebung heißt, Vertrauen wiederherzustellen. Das lässt sich nicht durch eine geforderte Entschuldigung sofort bereit oder bewerkstelligen. Da muss Zeit sein. Wie sollte die Gemeinschaft in einer Gemeinde aussehen? Wir haben damit zu tun mit einer gewissen Vergebung, Römer 4. Wir haben einander dienen. Wir haben Liebe zueinander. Wir haben Ermahnung. Wir haben einander aufeinander zugehen. Wir haben transparent miteinander. Wir haben Gebet füreinander. Einheit soll da sein, weil wir den Last des anderen tragen. Verpflichtung ist denn da, man gehört Zugehörigkeit. Gastfreundschaft, Ermutigung und auch das eigene geistliche Leben wächst und damit wir auch als Gemeinde wachsen. Das darf auch in einer Gemeinde sein, wo Konflikte da sind, wo wir daraus lernen. Fast am Ende, ein paar Chancen von einem Konflikt. Konflikte legen unser Inneres offen. Meine Frau ist mein Schleifstein Nummer 1. Also meine Frau und sie und mir, immer wieder merken wir, dass da etwas in uns drin ist, was dadurch zu Vorschein kommt, was viele andere gar nicht merken. Und da muss man daran arbeiten, mit Gottes Hilfe. Auch unser Glauben darf und so hinterfragt werden. Ja, mein Stiefsohn fängt jetzt hier im September, schon im Oktober zu studieren, Lehramt, Theologie und Religion und Englisch. Und ich weiß jetzt schon, vieles in seinem Leben wird hinterfragt werden. Das ist gut. Auch unser Glauben, indem wir hinterfragt werden, erst wachsen wir damit. Durch Konflikte lernen wir besser miteinander zu kommunizieren. Ganz ehrlich. Ja, also da lernt man Dinge durchzusprechen. Da lernt man zueinander auch Vertrauen, denn dadurch werden Probleme deutlich und die kann man angehen. Da zeigt sich unsere verschiedenen Bedürfnisse. Da zeigt sich, dass wir dynamisch, dieses Anzeichen, innere Dynamik, da ist ein Veränderungsprozess, was sichtbar wird. Und wir werden auch unsere Grenzen erweitert, Hilfe für auch anderen Auseinandersetzungen haben und so weiter. Aber es gibt einige Gefahren. Konflikte, die nicht gut gelöst werden, führen zu seelischen und auch körperlichen Folgen, stressbedingt. Sind diese Störfaktoren miteinander. Oh, ich weiß nicht, ob ich mit denen zusammenarbeiten will. Weil Dinge in der Vergangenheit nicht bereinigt wurden. Kosten werden verursacht. Also wirklich auch nicht nur an Manpower, also nicht nur an Stunden, die dadurch vergeudet werden, sondern anderen Kosten auch. und die Qualität der Arbeit leistet. Denn wir sollten zusammenarbeiten. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn die Konflikte da sind, muss Gott da Heilung schenken. Denn Vertrauen schwindet, das ganze Ding kann eskalieren und Bitterkeit und auch geistliche Verwundung entsteht. Wie sehen Konflikte aus? Wie merken wir das? Der Arzt kommt hin und hat so Symptomen. Gereiztheit. Kennt ihr das? Ja, wo Unvergebenheit ist, da ist man schnell dünnhäutig. Da gibt es sogar auch diese körperliche und seelische Symptome denn da. Man zieht sich zurück. Ist mir doch egal. Ach, lass sie machen, was sie wollen in der Gemeinde. Ist mir egal. Ist mir egal. Nein, das ist einem nicht egal. Aber es ist ein Schutzmechanismus, den man da entwickelt hat. Man weicht Leute aus. Also diese berühmte auf der anderen Seitenstraße gehen, wenn jemand vorbeikommt, weil man halt eben nicht miteinander reden will. Oder sich umgehen. Das Schlimmste ist, und auch das Beste ist, ist eine Stille vor Gott. Man betet zu Gott, man macht Anbetung, man segnet Menschen und plötzlich kommt irgendein Name im Kopf und dann denkt man, nö. Und da sollten alle Alarmsignale aufgehen und sagen, Gott, was ist da los in meinem Herzen? Warum kann ich nicht freimütig und mit großer Gnade diese Person segnen? In der Stille vor Gott nehmen wir etwas wahr. Nun, wie gehen wir damit richtig um? Ich überspringe das ganz kurz. Ich gehe hier hin. Es gibt verschiedene Konflikte. Es gibt Missverständnisse. Eine Lösung ist es natürlich Verständnis. Das heißt, es gibt ein Hindernis. Wir hören nicht richtig hin. Wie die Pharisäer. Es gibt Schuldzuweisung. Lösung, Vergebung. Ganz einfach. Verteilungskonflikte. Da haben wir zum Beispiel in den Offenbarungen, bei Abraham das gehabt. Da muss man einfach offenlegen. Hier, das habe ich. Und nicht unser Egoismus. Meins, meins, meins. Da haben wir diese Bedürfniskonflikte. Ja, aber die kriegen nicht genug. Die kriegen nicht genug. Man ergreift Partei für den anderen, um den zu schützen und so weiter. Da muss Klärung da sein. Genau wie es da war mit den Witwen damals in Apostelgeschichte 6. Es gibt Bewertungskonflikte. Haben wir überhaupt gemeinsame Werte? Haben wir das gemeinsam miteinander auch durchgesprochen? Oder gab es nur eine Scheindiskussion? Ja, mach mal. Ist das gemeinsam das, was wir glauben und wollen? Es gibt Rollenkonflikte, so diese Kräfte messen. Wer wird was machen können? Macht! Ja. Man muss miteinander sprechen und sich nicht mehr abwehren, denn da. Und auch Persönlichkeitskonflikte. Haben wir gelernt, einen anderen wirklich als einzigartig vor Gott zu sehen und zu schätzen? Oder sind wir so egoistisch zu sagen, nur wir haben das? Zugeben, das fällt uns unheimlich schwer, dass ein Konflikt da ist, nicht unter den Teppich kehren. Davon ausgehen, dass Klärung möglich ist. Haben wir diesen Glauben überhaupt? Wenn wir es alleine nicht schaffen, die Bibel sagt, nimmt eine Dritte dazu. Such das Gespräch. Nicht einfach lassen, sondern such das Gespräch. Und dann feststellen, worüber wird hier gestritten? Ist das Macht? Ist das Werte? Sind das jetzt hier Vorstellungen? Sind das Bedürfnisse? Worüber wird gestritten? Wirklich. Ganz, ganz wichtig. Und dann konkrete Schritte vereinbaren. Wie geht's weiter? Vielleicht muss man sogar ein Ergebnisprotokoll schreiben. Sagen, ja, wir waren uns einig darüber und das wird jetzt hier geschehen. Wichtig, um Dinge zu klären. Vielleicht sogar nach auch Besprechung, denn vereinbaren. Ja, in 2 Wochen, 6 Wochen werden wir nochmal klären, sehen, ob das wirklich den richtigen Weg denn dazu geht. Falls ein offenes Gespräch gar nicht möglich ist, falls es vielleicht nur noch verschlimmert, weil die Parteien noch nicht so weit sind, dann kann man wirklich sagen, okay, wir einigen uns auf diesen einen Punkt und versuchen nur in diesem einen kleinen Bereich Fortschritte zu erzielen, um dann später noch mehr miteinander tun zu können. Biblisch gesehen brauchen wir Demut. Wir brauchen Nächstenlieben. Wir brauchen Bewusstsein, dass wir selbst aus der Vergebung leben. Wenn Gott mir 1 Million vergeben hat, warum kann ich jemand anders nicht 100 Euro vergeben? Diese Vergebungsbereitschaft zu haben, ist so wichtig. das sehen, was der anderen dient. Was dient uns? Nicht ich, 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 meins, 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 sondern der anderen wirklich Gutes tun. Diese Selbsterkenntnis, wirklich das besser einzuordnen. Kinder machen sofort, wenn es einen Konflikt gibt, oh, Sarah ist doof. Und damit, weil es einen kleinen Konflikt gab, ist Sarah insgesamt doof. Nein, ist es nicht so. Ja, wir müssen ganz anders mit dieser Situation lernen, umzugehen. Wir müssen wirklich einen gewissen Selbstwert haben und eine Selbstannahme, um Vergebung zu beten. Und da anerkennen, dass wirklich jeder einzigartig ist. Zum Schluss. Stell mal vor, wir gehen auf jemanden zu und sagen, schau, da ist etwas vorgefallen. Etwas vorgefallen, was mich beschäftigt. Es hat bei mir etwas Ungutes ausgelöst. Und ich befürchte, es könnte unsere Beziehung belasten. Das möchte ich nicht. Können wir darüber sprechen? Einfach überhaupt fragen, ob wir darüber sprechen können. Und das Ziel bei Vergebung und Versöhnung soll und darf sein, ein offenes Gespräch führen mit zwei gleichwertigen, ebenbürtigen Menschen, damit wir beide wieder zur Ruhe und ein gutes Miteinander finden. Das heißt geistliche Einheit. Wie machen wir das? Liebevoll in alle Demut einander helfen. Das heißt, auf den Brüder zuzugehen oder Schwester. Das heißt, diese Einheit annehmen, die Gott uns schenken möchte. Das heißt, freundlich, aber auch vergebend miteinander zu sein, gegenseitig aufeinander zu achten und sogar aufeinander Acht haben. Vielleicht müssen wir mit Menschen reden, die nicht bereit sind, das zu tun alleine. Das war viel. Aber Gott möchte uns helfen, ganz neu, einfach überlegen, wie gehen wir mit unseren Konflikten um? Wie gehen wir miteinander um? Sind wir bereit, ein Eingeständnis zu haben? Es tut mir leid. Sind wir bereit, Verantwortung zu übernehmen? War mein Fehler. Sind wir bereit, Wiedergutmachung zu leisten, wo nötig ist? Wie kann ich etwas wieder in Ordnung bringen? Sind wir bereit, diesen Sinneswandel zu haben, das nicht mehr tun zu können und wollen? Und sind wir bereit, wirklich diese Vergebung zu erfragen und Vergebung auszusprechen? Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, ich möchte bitten, dass du erstmal bei mir anfängst und mir hilfst, mehr und mehr darin zu leben, in meiner Familie, auf der Arbeit, in der Gemeinde. Ich möchte wirklich bitten, Jesus Christus, dass wir lernen, Beziehungen zu versöhnen, lernen, Dinge zu vergeben, loszulassen. Und lernen, miteinander zu leben, wie du das möchtest. Die Welt zu erkennen, eine Liebe zueinander, dass du, Jesus Christus, lebst. Und ich möchte wirklich bitten, Herr, dass wir aus Arche Lübeck mehr und mehr leben in dieser Liebe, weil wir einander vergeben haben und weil wir Dinge angesprochen haben und bereinigt haben in deinem Namen. Ich bitte da, Herr, dass du uns so viel Mut, so viel Demut schenkst und so viel Kraft gibst, die Dinge, das richtig zu machen, um deine Herrlichkeit, um deine Gnade, um deine Größe hier erleben zu können. In deinem Namen, Jesus, bitte ich darum. Amen.